Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
Jan, das war das dein Magen gerade?
Es war tatsächlich mein Magen, denn ich habe sowas Leckeres vor mir stehen.
Jan, ich habe Weltliteratur gebacken. Halt dich fest. Himbeeren, Biskuitteig, was siehst du?
Ja, Himbeeren und Biskuitteig. So eine Art Käsekuchen mit einem Keks obendrauf.
Klingelt es irgendwie? Schweigen?
Ich gestehe, nein.
Gleich kommt die Lösung. Wir sind Daniel Kaiser.
Und Jan Ehlert.
Und wir wollen mit euch über Bücher sprechen, Neuerscheinungen, Bestseller und Klassiker und solche, die durch den Magen gehen.
Die literarische Vorspeise.
Dass dir wirklich jetzt auf Zeichen der Magen geknurrt hat, war natürlich sehr schmeichelhaft für mein Gericht. Es ist der Plättenpudding aus den Buddenbrooks. Ich zitiere Seite 32, also wirklich Weltliteratur, Seite 32. Das große Festmahl am Anfang des Buches. Nun kam in zwei großen Kristallschüsseln der Plättenpudding, ein schichtweises Gemisch aus Makronen, Himbeeren, Biskuits und Eiercreme. Ich sag mal, ich habe dieses Rezept leicht modernisiert, Plättenpudding 2.0. Aber kein Wunder, dass die Buddenbrooks so viele Dienstbolzen brauchen. Ich habe für dieses kleine Ding 2 Stunden gebraucht. Es soll ja für die Üppigkeit und das Kalorienreiche, das Schwelgerische und das Luxuriöse des Haushalts der Buddenbrooks stehen.
Ja, deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht erkannt, weil ich habe nur das diätische Lebensmittel in Erinnerung, Franzbrötchen und Taube, was dann verschrieben wird, wenn man nicht so viel essen und nicht so viel Kalorien zu sich nehmen soll in den Buddenbrooks.
Das hatte ich auch überlegt, es zu machen, aber Taubenfleisch war nicht so schnell zu bekommen und deshalb habe ich mir gedacht, ich probiere es mit dem Plättenpudding und jetzt musst du probieren.
Ja, ich habe auch noch nie Taube gegessen, ganz ehrlich. Ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Ich habe aber auch noch nie Plättenpudding gegessen.
Genau. Also,
sieht es schon mal sehr, sehr gut aus, wenn auch wirklich sehr kalorienreich.
Das ist ganz leicht, ist fast nichts drin. Ein paar Eier.
Man schmeckt die Eiercreme, aber man schmeckt vor allem die Himbeeren. Also es schmeckt unglaublich frisch, unglaublich lecker. Und so, als ob ich jetzt schon 3 Kilo zugenommen habe. Wir können das jetzt leider niemandem anbieten, aber anschauen könnt ihr es euch auf unserer Internetseite eatreadsleep.de. Da gibt es ein Foto von diesem Plättenpudding, bevor wir ihn gegessen haben. Denn ich glaube, so viel wird hier nicht übrig bleiben.
Daniel. Die Buddenbrooks sind ja voller Essen. Es sind ja sogar richtige Kochbücher von der Familie Mann und von den Buddenbrooks erschienen. Und auch vom Plättenpudding gibt es im Internet einige Rezepte. Und auch wir haben eines für euch. Der Plättenpudding, der wird gereicht als großes Dessert. Und das ist wirklich dann die große, weite Welt, die Buddenbrooks sich sozusagen in ihr Speisezimmer holen.
Wobei ja in dem Buch, was wir gemeinsam gelesen haben, es eher um die ganz, ganz kleine Welt geht und auch um die ganz, ganz kleine Esskultur quasi. Da sind die Protagonisten ja froh, wenn sie überhaupt was zu essen haben. Zumindest in dem Buch, was wir gemeinsam gelesen haben.
Die Bestseller-Challenge.
Marco Balzano, Ich bleibe hier. Eine Familiengeschichte ist das aus Südtirol, aus dem kleinen Ort Graun, vor nach dem Zweiten Weltkrieg, aufgerieben von italienischen Faschisten, die den Tirolern ihre Sprache und ihre Kultur nehmen und dann den deutschen Nazis und einem Staudammprojekt, das wie ein Damoklesschwert die ganze Zeit über dem Ort schwebt. Es gibt also 1000 Gründe, den Ort zu verlassen, aber der Titel des Buches ist Ich bleibe hier. Also trotzdem ein Roman über Heimat.
Absolut. Und das Ich, das ist überraschenderweise, weil ja Marco Balzano ein männlicher Autor ist, eine Frau, Trina. Und sie erzählt die ganze Zeit aus der Ich-Perspektive von diesen Jahren im Rückblick. Das Dorf gibt es mittlerweile nicht mehr. Das kann man sagen. Es ist tatsächlich am Ende diesem Staudamm zum Opfer gefallen. Und es beginnt in einem sehr lethargisch traurigen Ton. Also es wird, finde ich, gleich zu Beginn im ersten Kapitel eindeutig eine Stimmung wiedergegeben. Das hier ist kein fröhliches Buch, oder? Das merkt man ab Seite 1.
Es gibt nicht viel zu lachen und dieser Bericht, das ist ja auch eher ein Bericht an die Tochter, denn in den Wirren des Krieges geht eine der Töchter mit Onkel und Tante nach Deutschland, verlässt diese Heimat, verlässt dieses Dorf und das Buch ist sozusagen ein Brief, ein Monolog an die Tochter, in der alles erzählt wird, was so passiert wird und tatsächlich der Grundton ist eher melancholisch, eher traurig, eher hart und hat eine Bitternis.
Aber das hat mich ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, wie dir das ging. Es beginnt ja als Brief an diese Tochter. Es wird also gleich dargelegt, die Tochter ist irgendwo verloren gegangen. Sie ist nicht mehr da. Mhm. Und die Mutter leidet sehr darunter, auch wenn sie das nicht wirklich zugeben möchte. Sie weint nicht gerne öffentlich, sagt sie, sondern sie macht das eher heimlich mit sich aus. Und dann spielt diese Tochter eigentlich keine besonders große Rolle mehr im Verlauf des Buches. Sie verschwindet dann einfach, tatsächlich im wörtlichen Sinne.
Ja.
Das fand ich ein bisschen irritierend.
Ich habe es wirklich so verstanden, als Kontrastmittel sozusagen, zu dem ich bleibe hier. Ich bin hier geblieben und du bist nicht da und das hast du verpasst. Und das ist sozusagen die Möglichkeit, mithilfe dieses Kontrastes den Wert von Heimat aufzuzeigen. Ich habe immer gedacht bei diesem Buch, aha, interessant, Tirol ist ja auch so ein Flecken, da war ich einmal in meinem Leben, war da in Bozen und sonst habe ich das literarisch auch, ehrlich gesagt, noch nicht so oft bereist. Grauen, ein Dorf, das dem Staudamm zum Opfer gefallen ist, auf dem Titelblatt sieht man den Kirchturm, der aus diesem See, also aus dem Stausee, der das Dorf überflutet hat, herausragt. Wie jetzt auch gerade die Proteste im Tagebau Garzweiler, das ist, wo Dörfer verschwinden sollen für den Braunkohletagebau. Eine Meldung aus der Tagesschau, denkt man, aber dahinter stehen Menschen und Schicksal und richtig Heimat. Also ich habe das wirklich auch eine gewisse Aktualität diesem Buch noch entnommen.
Ja, zumal es ja auch stark um Sprache geht. Die Protagonistin Trina ist Deutschlehrerin, darf dann nicht mehr Deutsch unterrichten, weil Mussolini einmarschiert. Also ja, das habe ich alles gesehen. Und ich habe dieses Buch auch gern gelesen. Also gern ist immer so ein bisschen schwierig, wenn es so ein wirklich, wirklich trauriges, deprimierendes Buch ist. Aber es hat mich nichts daran gestört, als ich es gelesen habe. Und doch hatte ich das Gefühl, Marco Balsano will vielleicht ein bisschen zu viel in dem Ganzen. Also der Zweite Weltkrieg bricht dann ein, sie fliehen aus dem Dorf, das Staudammprojekt gibt es. Und ich habe irgendwann mir gewünscht, dass er vielleicht sich stärker auf ein paar weniger Motive konzentrieren würde.
Mir ging es ganz ähnlich. Es wirkt auch vom Stil her mehr wie ein Bericht. Es wirkt manchmal wie ein Exposé für einen eigentlichen 800-Seiten-Roman. Das ist sehr nüchtern geschrieben, sehr sachlich. Mich dürstete ein bisschen nach Emotion. An einer Stelle ging mir das Herz auf und das war wirklich fast die einzige Stelle, da läuten die Glocken. Und er beschreibt, wie dieses Glockengeläut in diesem kleinen, zum Untergang bestimmten Dorf zum Resonanzraum von Heimat wird. Da bekam ich wirklich ein bisschen Gänsehaut. Aber ansonsten gebe ich dir recht und mir ging es ähnlich. Es ist besonders viel auf besonders wenig Seiten und man erfährt gar nicht so viel über die Figuren und über ihr Seelenleben, über ihr Innenleben. Es wird viel behauptet und es ist viel äußere Handlung und wenig innere Handlung.
Ja, vor allem, weil es sich sehr auf Trina konzentriert. Ja. Es gibt beste Freundinnen, die teilweise ganz tragische Schicksale erleiden. Es gibt einen Pfarrer, der auch eine Rolle spielt, die deportiert werden. Aber man erfährt sonst aus dem Dorf eigentlich nichts. Die Figuren bleiben Schablonen. Es gibt Karl, den Gastwirt, es gibt Gerd, den Säufer. Die tauchen immer mal auf, wenn es gerade passt. Wir bleiben aber ganz bei Trina. Wobei man muss sagen, Trina ist in sich absolut stimmig.
Das stimmt,
also dieser nüchterne Ton, wo sie ihren ganzen Schmerz aufscheinen lässt, aber eben unemotional ihn erzählt. Das passt auch nicht zu ihr, in Emotionen auszubrechen. Sie ist tatsächlich diese knochige alte Dorffrau und ich bin auch auf einem Dorf groß geworden und hatte sofort Frauen, Bilder von alten Frauen in Erinnerung, die immer ihr ganzes Leben in diesem Dorf gewohnt haben und ja, die eine ganz besondere, ganz liebenswerte, aber eben doch eine unnahbare Knochigkeit hatten. Und das, finde ich, das trifft er wunderbar, dass diese Figur, diese Protagonistin Trina in sich absolut passt, absolut stimmig ist. Eben auch auf Kosten der anderen Figuren und der Emotionen.
Das stimmt, das stimmt. Also ein interessantes Buch fand ich, eins, das man wirklich gern liest, von dem man noch mehr gern erfahren hätte, gerade in der Tiefe. Was denken die, was fühlen die? Die Handlung geht immer, immer voran und immer weiter.
Und man lernt unglaublich viel, das vielleicht noch, man lernt unglaublich viel über Südtirol, eine Landschaft, über die ich fast gar nichts wusste, wo dann auch so interessante Sätze fallen wie, wir hoffen auf Hitler, damit wir wieder Deutsch sprechen können. Also plötzlich auch eine andere Perspektive auf den Krieg gegeben wird, wo man sich natürlich erstmal gegen wehrt und sagt, das kann gar nicht sein, aber wenn man das Leid der Unterdrückten, die eben heimlich nur Deutsch unterrichten können, die deportiert werden, weil sie Deutsch sprechen, liest, funkt da manchmal tatsächlich so ein klein bisschen Verständnis auf, was ich auch faszinierend fand, es aus dieser Sicht einmal geschildert zu bekommen. Absolut lesenswert.
Finde ich auch, genau. Marco Balsano, Daumen hoch.
Daumen hoch.
Wir hatten ja beim vorletzten Mal an Pascal Mercier eigentlich kein gutes Haar gelassen und euch gefragt, wenn ihr es kennt und mögt, warum? Und es haben uns einige von euch geschrieben, tatsächlich Christine Ströser aus Rosenheim, die mochte das Tempo, also dieses langsame Tempo. Sie schreibt, ein Buch für Schnellleser zum Ausbremsen. Genauso war es. Und Harald Freter aus Norderstedt, der fand das wiederkehrende Motiv des Neuanfangs spannend. Also gerade wenn man in einem fortgeschrittenen Lebensalter ist, sein jetziges Leben wegwirft und etwas ganz Neues anfängt, einen ganz neuen Beruf. Und er schreibt, also ich konnte dem Buch etwas abgewinnen, musste es aber, so schreibt er, mit einem Bleistift lesen, um mir immer wieder Randbemerkungen zu machen, auf die ich dann an späteren Stellen zurückgreifen konnte. Das stimmt, so ein Buch ist das, also ein eher langsames Buch mit Bleistift.
Ich habe auch ein Buch, da kommen wir später drauf, mit Bleistift dabei, aber es stimmt natürlich, wenn man viele Bücher liest, liest man sie manchmal sehr schnell und es gibt Bücher, die vom Tempo und von der Sprache einfach ein langsameres Eintauchen tatsächlich erfordern. Ich habe das Gewicht der Worte ja nicht gelesen bis jetzt, aber ich kann das absolut nachvollziehen, was die beiden sagen.
Eine Sache ist mir wieder bei diesem Buch, bei unserem Marco Balsano aufgefallen. Und zwar, jedes Buch, das mir gerade in die Finger kommt, hat ein, zwei oder drei Zitate am Anfang. Irgendein tiefschürfendes Zeug aus anderen alten Büchern, um irgendeine letztgültige Bedeutung da nochmal damit zu bekommen. In diesem Fall ist es, eine Geschichte dauert nur in der Asche. Und ich frage mich, mir kommt das so vor, als ob das so ein Trend ist gerade.
Das gab es schon immer, glaube ich.
Aber in dieser Massivität habe ich das noch nicht so wahrgenommen. Also das wirklich fast jedes Buch, und warum machen die das überhaupt, die Autoren?
Man schmückt sich natürlich dann mit den Namen, die davor schon. Eugenio Montale, Nobelpreisträger aus Italien, hat mich natürlich gleich angefixt, dass ich dachte, super, wer den zitiert, der hat den ja zumindest schon mal gelesen.
Du bist ja den Literaturpreisträger-Nerd sozusagen, du kennst den natürlich
auch. Ich bin sogar mal in seinem Haus in Florenz gewesen, das haben wir stundenlang gesucht, wobei das Haus nur noch aus einer Plakette besteht. Okay. Aber ich glaube, dass man tatsächlich damit zum einen eine gewisse Atmosphäre schaffen will mit bestimmten Zitaten und natürlich auch zeigt, wo ordnet man sich ein. Also zitiere ich einen Nobelpreisträger oder zitiere ich einen der alten Griechen oder zitiere ich vielleicht was ganz Zeitgenössisches?
Aber warum? Also weil man sagen will, man steht auf den Schultern von Riesen oder warum?
Vielleicht auch das.
Aber das ist ja sozusagen nur geklaut und nur so eine Pose. Oh, ich zitiere einen Literatur-Nobelpreisträger. Und es ist ja nicht die Substanz des Buches, sondern es ist erstmal ja nur die Behauptung. Die Behauptung, dass das darin aufgeht und dass das eingelöst wird. Und das finde ich, das habe ich nämlich öfter erlebt, dass da irgendwie so eine große Pose zelebriert wird und das Buch das gar nicht einlösen kann.
Klar, die Gefahr besteht. Aber ich glaube, es ist erstmal der Appetithappen, um überhaupt anzufangen. Und dann natürlich, dann muss man hinterher auch liefern. Und mit Montale würde ich Balsano jetzt vielleicht nicht vergleichen, aber er liefert dann ja trotzdem. Also in diesem Fall stimmt tatsächlich das, was kommt, ziemlich überein mit dem Zitat am Anfang.
Wie seht ihr das? Wie steht ihr zu diesen Zitaten am Anfang? Stört euch das? Nehmt ihr die mit oder lest ihr die mit Gewinn? Schreibt uns doch bitte an eatreadsleep@ndr.de. Jan, hattest du denn in den vergangenen Wochen noch andere Daumen-Hoch-Bücher?
Absolut.
Ja.
Ich hatte eines von David Grossmann, was Nina wusste. Ja. David Grossmann ist ja ein israelischer Autor, der bekannt dafür ist, dass er sehr, sehr emotionale Bücher auch schreibt. Über den Nahostkonflikt, auch über eigene Verluste. Und was Nina wusste, ist eben auch wie Balsano ein trauriges Buch. Das merkt man relativ schnell. Ja. Es ist interessanterweise auch die Geschichte von einer Mutter und einer Tochter, nur hier umgekehrt. Die Tochter wurde von ihrer Mutter verlassen, nicht die Mutter von der Tochter. Ist jetzt Dokumentarfilmerin und versucht, sich der Mutter anzunähern. Denn am 90. Geburtstag der Großmutter, da taucht die Mutter, Nina heißt sie, plötzlich wieder auf und bittet die Familie darum, gemeinsam eine letzte Reise zu unternehmen. Eine letzte Reise, wo man sich dann endlich mal die Geschichten erzählt aus der Vergangenheit, die dazu geführt haben, dass diese drei Generationen, Großmutter, Mutter, Tochter, überhaupt nicht miteinander auskommen. Sich meiden wie der Teufel das Weihwasser, sich gegenseitig verletzen mit jeder einzelnen Bemerkung und jedem einzelnen Augenkontakt eigentlich. Und so reisen sie zusammen nach Goli Otok. Das ist eine kroatische Adria-Insel. Und wer jetzt an Urlaub denkt, der liegt völlig falsch, denn auf Goli Otok war bis Ende der 80er Jahre tatsächlich noch ein Gefangenenlager von Tito, dem jugoslawischen Herrscher, wo Menschen in KZ-ähnlichen Zuständen, Titos KZ wurde es auch genannt, tatsächlich gefoltert, ermordet, getötet wurden. Und da stellen sie sich dann ihrer Vergangenheit, die drei.
Ich dachte immer, wo will das Buch hin, als ich es gelesen habe? Diese verrückte, chaotische Filmemacherfamilie, die so ein bisschen dysfunktional ist. Und dann dieser Roadtrip auf den Balkan, in die Heimat von Vera, der Großmutter, wo wirklich ja fast im Vorübergehen Familiengeheimnisse gelüftet werden. Man plötzlich von den eigentlich ja nächsten Menschen, die man so in der Familie hat, Dinge erfährt, die unvorstellbar waren und die plötzlich ein Schlüssel sind zum Verständnis für Familie und für die scheinbar irrationalen Eigenschaften und irrationalen Vorgehensweisen in dieser Familie. Das fand ich ganz erhellend und fand ich ganz packend auch.
Absolut, weil es ja relativ harmlos beginnt. Also man ahnt natürlich, es gibt irgendein dunkles Familiengeheimnis. Aber was sich dann, wie du beschreibst, so Schritt für Schritt aufblättert, ein Abgrund nach dem anderen.
Also
aber
im Wortsinn, Schritt für Schritt, ein Roadtrip ist das ja durch
tatsächlich. Die Idee, ja, genau. Und wie sich das dann tatsächlich aufblättert und man eben merkt, die Großmutter, hat es auf ihre Art geschafft, mit all diesem Schrecken zu leben. Die andere, Nina, die Tochter, eben gar nicht. Ja. Ihr Leben ist völlig aus den Fugen geraten und deswegen kann sie auch nicht bei einem Menschen bleiben, weil sie das Gefühl, geliebt zu werden, einfach nicht mehr akzeptieren kann. Und wie sich das dann weitergibt auf die nächste Generation, auf Gili, wie die Tochter heißt. Und wie man auch versteht, warum sie sich so schwer tut mit ihrer eigenen Beziehung, mit der Beziehung zu ihrem Geliebten, ob sie selber Mutter werden will. das wird auf einmal auf eine ganz erschreckende Art nachvollziehbar. Ja, und was mich dazu eben auch noch erschüttert hat, ist erstmal, was ich wirklich gar nicht wusste, dass es bis Ende der 80er mitten in Europa dieses Gefangenenlager noch gab, wo Folter und Mord tatsächlich alltäglich waren. Und ja, das ist ein sehr, sehr erschütterndes Buch, was aber eben auch im Kleinen viel über das Funktionieren von Familien aussagt. Mhm. Es muss ja nicht der riesige, große Abgrund sein, aber wie eben doch bestimmte Verletzungen in der Vergangenheit sich weiterziehen, wenn sie nicht aufgearbeitet werden. Das, finde ich, ist eine der ganz starken Botschaften dieses Buches.
Ja, ein Familienbuch, ein trauriges, aber eben nicht nur. Ich musste oft lachen, weil da ganz viel Humor drin steckt. Die Vera, die Großmutter, die spricht so mit ungarischem Akzent. Die kommt aus Kroatien, hat ungarische Wurzeln und Tuvia, der Großvater, und Vera, die leben miteinander, und die Bilder ihrer verstorbenen ersten großen Lieben, die sind im Zimmer mit dabei. Und immer wenn die beiden, also da sagt sie, immer wenn wir nu, wenn wir es gemacht haben, Tuvia und ich, dann haben wir Bilder von sie beide umgedreht zur Wand. Und sie wartete mit unbeweglicher Miene, bis ihre Kinder und Kindeskinder zu Ende gelacht hatten und wieder Luft bekamen, und fügte in perfektem Timing dazu: und diese Wand haben sie gekannt. Sehr gut. Das ist wirklich, also ich musste lachend saß ich über diesem Buch, was grundsätzlich eine Traurigkeit in sich hat, aber immer wieder auch Momente des Lachens und des wirklich tiefen, schönen Humors.
Was stimmt, was aber auch genau den Konflikt ja darstellt, weil die Tochter denkt, wie kann meine Großmutter lachen? Wie kann sie sich in den Mittelpunkt stellen? Ja. Nach allem, was passiert ist, nach allem, was sie mir angetan hat, wie kann sie da stehen und Witze machen und so tun, als sei alles gar nicht gewesen? Also auch Humor wird hier sofort zu einer Waffe, die eben leider nicht nur lustig ist, sondern auch gleich verletzt. Und das ist diese tolle Vielschichtigkeit dieses Buches. Also David Grossmann, Was Nina wusste, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dann kann ich es euch wirklich ans Herz legen. Vielleicht nicht direkt nach Balzano, zwei traurige Bücher hintereinander, ist ein bisschen viel, aber mit ein bisschen Abstand sollte man das auf jeden Fall lesen.
Was soll ich sagen? Ich habe auch ein trauriges Buch gelesen. Ein Buch, das mich gepackt und wirklich beschäftigt hat, Michael Crumney, Die Unschuldigen. Zwei Kinder, 11 und 9 Jahre alt, ein Junge und ein Mädchen, an der Küste Neufundlands vor 200 Jahren, 1800, an einer einsamen Bucht. Die Eltern Fischer und beide sterben. Die Eltern sind tot. Die Kinder sind plötzlich von einem Tag auf den anderen allein in dieser Abgeschiedenheit. Nur zweimal im Jahr kommt so ein Versorgungsschiff. Und sie wissen nur diese paar Sachen, die sie von ihren Eltern gelernt und gehört haben. Sie schlagen sich durch, bringen sich bei, lernen, erinnern sich dunkel an Handgriffe der Eltern. Und dieses ganze Leben in Neufundland, da ist so plastisch beschrieben, das Krachen und Donnern des Packeises, das sich zusammenschiebt. Einmal gehen sie auf den Wrack und finden dort im Eis Leichen, ein Schiff mit einem dunklen Geheimnis. Und ich sag mal, da Sexualkundeunterricht im Homeoffice nicht möglich ist, kommt es, wie es nicht kommen sollte, zwischen den beiden. Die beiden heißen Ada und Everett. Sie sind Adam und Eva in der neuen Welt. Und das ist eine ganz packende Naturbeschreibung und eine wunderbare Allegorie darauf, wie wir uns Wissen aneignen. Ein ganz toller Entwicklungsroman, Die Unschuldigen.
Das habe ich mich gefragt, ich habe es nicht bis zu Ende gelesen bis jetzt, noch nicht geschafft, ob das Ganze aufgeht. Denn es wird ja tatsächlich auch viel aus der Sicht der Kinder erzählt. Das Wissen, was sie haben, ist eben auch das Wissen, mit dem sie nur umgehen können. Die Welt ist einfach nur die Welt, die sie von ihren Eltern gelernt haben und manchmal ja eine ganz, ganz andere als die Welt, die wir kennen oder die jenseits dieser Bucht ist. Und ich habe mich gefragt, ob es tatsächlich gelingt, das bis zum Ende durchzuziehen oder ob es dann nicht irgendwann doch ein bisschen zu konstruiert wird, immer mit diesem Nichtwissen zu spielen und immer neue Ideen aufeinander zu stapeln.
Ich fand es sehr plausibel, weil sie bekommen ja immer mal wieder Besuch, bekommen Gäste, die sie mit der Welt da draußen konfrontieren und zur Loyalität zwingen oder zu einer Stellungnahme zu ihrem Leben und ihr Leben neu justieren. Das findet schon statt. Aber im Prinzip gibt es eine Unschuld bis zum Schluss, bis zu dieser Schlusspunkt. Pointe. Ich finde, das Buch geht auf und es ist sehr anrührend und es ist eben nicht nur ein naturalistischer Roman, wo das Packeis toll beschrieben ist und ein Naturroman, sondern es geht eben auch als Allegorie um das, was wir wissen und eben nicht wissen und wie wir uns Wissen aneignen und was sozusagen ein Vorwissen ist, was kulturell eingeprägt ist. Und das zu sensibilisieren, ich finde, das geht in diesem Roman schon auf.
Ist ja ein kanadischer Autor, ja. Er spielt, glaube ich, in Kanada. Fällt dir ein kanadisches Gericht ein, ein landestypisches Gericht?
Irgendwas mit Ahornsirup und Pfannkuchen mit Ahornsirup. Das ist im Zweifelsfall wahrscheinlich auch kanadisch.
Ich frage auch deshalb, weil wir uns jetzt gleich auf eine kulinarische Reise um die Welt begeben wollen. Die Welt auf dem Teller. So heißt nämlich das Buch unseres heutigen Gastes.
Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep.
Filmregisseurin, Opernregisseurin, Kolumnistin, Buchautorin und was sie noch alles gemacht hat, kann sie es bald selber erzählen. Doris Dörrie, mit der wir verbunden sind per App, die auch ein neues Buch rausgebracht hat, über das wir sprechen wollen. Aber erst einmal herzlich willkommen, Doris Dörrie.
Dankeschön, hallo.
Frau Doria, Die Welt auf dem Teller heißt Ihr neues Buch. Und als ich das heute in der Buchhandlung kaufen wollte, da wurde mir gesagt, schauen Sie mal unter Kochbücher. Das hat mich ein bisschen irritiert. Haben Sie es als Kochbuch tatsächlich geplant?
Nein, ach, das ist immer so ein Problem vom Buchhandel. Die wissen dann immer nicht so genau, wo sie es hinstellen sollen. Es geht ums Essen, das schon. Es geht um all das, was Essen bedeuten kann. Aber es sind keine Rezepte.
Es sind ja Kolumnen. Auf Ihrer Reise durch die Welt sind Sie verschiedenen Gerichten begegnet und Sie nehmen uns mit auf Weltreise. Und ich sage mal, man möchte sofort nach Japan reisen. Man möchte sich sofort mit einem Onigiri, einem Reisbällchen mit einer unbedingt salzigen Pflaume auf eine Mauer setzen und sie essen. Nehmen Sie uns mit. Was ist da die Magie?
Ja, von Onigiri ernähre ich mich schon seit 30 Jahren, glaube ich. Ich war so lange und so oft in Japan und habe da ja auch einige Spielfilme gedreht. Und Onigiri gibt es in jedem Supermarkt, in jedem Konbini. Und das ist eigentlich ein traditionelles Fastfood. Es ist nichts weiter als ein Reisbällchen. Und da drin ist entweder eine Pflaume oder ein Stückchen Fisch oder ein bisschen Seetang. Und es kostet auch unter einem Euro und ist wirklich herrlich. Einfach herrlich. Man kann es aber sehr gut auch zu Hause machen. Es ist sehr einfach. Und da wir im Moment nicht reisen können, empfehle ich es, zu Hause zu machen. Es gibt massenhaft Anleitungen im Netz dazu.
Es gibt ja ein tolles Buch, was diese Konbinis auch abbildet, die Ladenhüterin. Unsere Japan-Korrespondentin hat gesagt, das ist das Buch, mit dem man Japan verstehen kann. Sie erwähnen das auch, teilen Sie das? Wenn man Japan verstehen will, sollte man das Buch lesen?
Nein, das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht, denn es ist wirklich nur ein sehr schmaler Aspekt. Also Japan zu verstehen ist sehr schwierig und das macht auch die Faszination aus, dass ich es nach über 30 Reisen immer noch nicht verstehe. Dieser Roman erzählt das Leben von einer Angestellten in so einem Konbini, in so einem 24-Stunden-Supermarkt.
Wo Sie sich auch viel aufgehalten haben, obwohl Sie, das fand ich sehr amüsant, die Sprache am Anfang gar nicht konnten, das Symbol für die salzige Pflaume, die Sie suchten, einfach nicht lesen konnten.
Ja, das ist immer ganz nett, weil ich dann kommuniziere und das ist ja sowieso eine etwas westliche Art und Weise, die Leute einfach anzuquatschen. Und das mache ich aber besonders gerne in Japan, weil dadurch auch immer wirklich Kommunikation entsteht und auch oft sehr herzliche Kommunikation. Und so musste ich eben jahrelang Fremde anhalten und sie bitten, mir die Pflaume rauszusuchen, denn ich konnte es halt immer nicht lesen. Und es ist dann wirklich sehr lustig, wie Wildfremde einem versuchen zu helfen und die Pflaume suchen und dann ist die Pflaume ausverkauft und all diese Dinge, die kleinen Episoden, die dann entstehen im Konbini.
Also über Essen kommt man ins Gespräch und Essen ist ein Kommunikationsmotor, ja?
Ja, es kann eben so vieles sein und deshalb die Welt auf dem Teller. Es kann zu Kommunikation führen, hoffentlich. Also wirklich zusammen zu essen ist eine unserer ältesten Betätigungen, dass wir uns zusammen um einen Tisch versammeln oder früher ums Lagerfeuer und da sitzen und essen und uns erzählen. Also das hat immer zusammengehört, erzählen und essen. Und diese Verbindung löst sich doch sehr bedrohlich immer weiter auf. Und darauf, glaube ich, müssen wir Acht geben, dass das nicht passiert, dass wir auch immer wieder uns treffen und zusammen essen, in Familien, aber auch mit Freunden und anderen Gelegenheiten. Und das andere ist eben auch, dass Essen, wenn man es genauer betrachtet, sehr schnell in sämtliche Bereiche unseres Lebens führt. Es ist sofort natürlich politisch. Wo kommt unser Essen her? Mhm. Wer stellt die Lebensmittel her? Wie werden sie hergestellt? Wie kommen sie auf unseren Teller? Mhm. Und so kann man doch sehr schnell über das Essen dieses ungeheure Geflecht erkennen, in dem wir uns befinden. Und zwar jeden Tag, dreimal am Tag mindestens, befinden wir uns in diesem Geflecht von Verbindungen über das Essen.
Sie beschreiben dieses Zusammenessen, besonders am Essen in Spanien, und sagen, die Spanier sind vielleicht auch die tolerantesten Menschen in Europa wegen ihrer Esskultur. Das müssen Sie erklären.
Das habe ich jetzt in Spanien anhand der Paella erzählt, dass tatsächlich es ein unumstößliches Gesetz ist, dass man sich am Wochenende mit der ganzen Familie trifft zum Mittagessen. Das fängt dann so um 2, 3 an und dauert bis spät in den Nachmittag. Und da sind auch immer die Alten dabei, wirklich die gesamte Familie. Und egal, ob man die jetzt alle so gut leiden kann oder nicht, das ist ein Ritual, das wird abgehalten. Und so erhält man natürlich diesen Zusammenhalt in der Familie ganz anders. Und eben auch mit Familienmitgliedern, die vielleicht seltsam sind oder anstrengend sind oder alles Mögliche sind. Aber das gehört dazu. Das hält man aus und man weiß auch, dass etwas ist, was man aushalten sollte, weil sonst eben, wie bei uns, die Kommunikation zwischen den Generationen auch sehr schnell komplett zusammenbricht.
Bei Ihnen zu Hause wurde gemeinsam gegessen, als Sie ein Kind waren in Hannover?
Immer. Und zwar dreimal am Tag. Meine Mutter hat da sehr darauf geachtet und ich bin ihr auch sehr dankbar dafür, weil es, glaube ich, wirklich auch dazu geführt hat, dass unsere Familie einen sehr, sehr engen Zusammenhalt hat bis heute.
Und ich habe etwas mitgebracht, das würde ich Ihnen jetzt gerne überreichen, aber das geht ja nicht, weil Sie zugeschaltet sind, nämlich aus der holländischen Kakaostube in Hannover die Baumkuchenspitzen. Oh. Die spielen in Ihrem Buch auch eine Rolle. Ich komme ja aus Hannover.
Süß. Ich auch eben. Ach, wie nett.
Ach, Heimatsgefühle hier im Studio.
Ja, total.
Sehr rührend.
Genau. Ja, wirklich, denn ich habe sofort die holländische Kakaostube vor Augen. Ich weiß genau den Platz, wo ich immer war mit meinem Großvater hinten unter dem großen Schiff. Ich sehe sofort die Königin Pastete vor mir, die mein Großvater immer gegessen hat. Und.
Und diese Baumkuchen haben Sie dann tatsächlich in Japan wieder getroffen. Also da merkt man auch, wie dein Essen ganz schnell Heimat wieder hervorrufen kann.
Ja, einmal das für mich und für Sie aus Hannover, die Verbindung zur holländischen Kakaostube, weil es wirklich eine Replika von der holländischen Kakaostube in einem großen Kaufhaus im Isetan in Shinjuku in Tokio gibt. Aber zum anderen eben auch, wie so ein Gericht um die ganze Welt gereist ist. Und Baumkuchen gibt es in Japan an jeder Ecke, in jedem Café, überall, viel mehr als bei uns. Und es heißt Baumkuchu auf Japanisch. Und es hat eine interessante Geschichte, weil ein deutscher Bäcker nicht aus Hannover über China, der war angestellt als deutscher Bäcker in der deutschen Kolonie in China. Und als er dann da aus Kriegsgründen auch gehen musste, ist er nach Japan gekommen und hat da angefangen, Baumkuchen zu backen. Und deshalb ist das für Japaner eine nationale Speise, ein nationales Gericht, dieser Baumkuchen.
Was hat Ihr Blick auf die Welt auf dem Teller nach Ihren Reisen, was hat das an Ihrem eigenen Konsum verändert? Also essen Sie heute anders? Wie essen Sie?
Ja, ich habe für dieses Buch halt auch sehr viel recherchiert und viel gelernt. Und es ist gar nicht mal nur jetzt durch die Reisen in die ganze Welt, sondern eben auch lokal hier, wo ich lebe, in Bayern, in München, da doch ganz anders auf Lebensmittel zu schauen, zu gucken, wie sie hergestellt werden und wie viel Leiden auch jedes Lebensmittel produziert, wenn die Bedingungen, unter denen es hergestellt wird, so fatal sind, wie wir das jetzt gerade auch erlebt haben durch den Tönnies-Skandal, aber auch die Gurkenerntehelfer, die sich angesteckt haben mit Covid-19. Das sind Bedingungen, die wir herstellen durch unseren Konsum, weil wir so billige Gurken haben wollen, weil wir so billiges Fleisch auf dem Teller haben wollen, tragen wir durchaus Mitschuld daran, dass es anderen, die diese Lebensmittel herstellen, schlecht geht. Das sind die Menschen und natürlich immer und immer wieder die Tiere. Darüber habe ich auch viel geschrieben. Ich trinke zum Beispiel seit Jahren keine Milch mehr, weil mir irgendwann, also wirklich viel zu spät in meinem Leben, dann plötzlich gedämmert ist, was es bedeutet. Und dass tatsächlich natürlich eine Kuh jedes Jahr kalben muss, um weiter Milch herzustellen. Und dass diese Kälber, und das hat mich dann wirklich endgültig schockiert und vom Milchkonsum abgebracht, dass die eigentlich Wegwerfware sind. Ein Kalb kostet inzwischen 90 Euro. Ein ganzes Kalb, ein Lebewesen, für 90 Euro wird das inzwischen verkauft, weil man die Kälber gar nicht braucht, weil man sie eigentlich nur für die Milch braucht. Und das sind alles Zusammenhänge, da lohnt es sich schon, ein bisschen genauer hinzuschauen. Und ich habe mich an die Hafermilch gewöhnt, ich bin jetzt kein super Fan, aber es macht nichts, es ist okay, Hafermilch zu trinken. Es ist auch wirklich okay, sehr viel weniger Fleisch zu essen. Also Gewohnheiten zu hinterfragen und sie dann vielleicht auch zu ändern, ist schon Teil davon.
Das zieht sich ja durch die Kolumne, es taucht immer wieder auf, zum Beispiel, wenn Sie über den schlauen Tintenfisch erzählen, der dazu führte, dass Sie keinen Tintenfisch mehr essen können, na, der genau das macht, was Sie auch, nämlich Menschen mit Wasser bespritzen. Machen Sie das wirklich mit Wasser?
Ja, der hat Humor, der Tintenfisch. Ich habe auch jahrelang Tintenfischringe, diese Gummiringe in Deutschland und in Mittelmeerländern sind sie dann doch ganz schmackhaft gegessen, bis ich dann über den Tintenfisch gelesen habe und recherchiert habe und da dann erfahren habe, dass der Tintenfisch ein hochintelligentes Lebewesen ist und zum Beispiel Humor hat.
Und da gibt es ein schönes Kapitel über die Rächerin der Meere. Eine, so schön war es für Sie wahrscheinlich nicht, eine schlechte Garnele zu essen, die dann dazu führte, dass Sie eine Lebensmittelvergiftung kriegten, die sich aber rächt für das Plastik im Meer. Das heißt, ein schlechtes Gewissen beim Essen taucht dann doch immer wieder auf.
Naja, man muss es umdrehen. Also ich versuche schon immer wieder auch zu zeigen, dass es nicht jetzt darauf hinauslaufen sollte, dass wir nur noch schlechtes Gewissen haben und nichts mehr essen dürfen. Nein, sondern das umzudrehen und sich darum zu kümmern, was man dann guten Gewissens essen kann und was auch wirklich schmeckt. Also dann mehr Geld auszugeben für eine richtig tolle Tomate oder eben Eier, wo die männlichen Küken nicht geschreddert werden und. Und das Essen auch wieder wirklich zu einem zu einem Spaß und zu einem Genuss zu machen und uns nicht einfach irgendwas reinzustopfen.
Aber sagen Sie, dieses bewusste auf Ernährung achten und eine Sensibilität, Empathie auch für die Tierwelt und so, das ist ja nicht ganz neu. Und trotzdem...
Überhaupt nicht.
Ja, warum, was benötigen wir sozusagen als Gesellschaft für einen Durchbruch? Was muss geschehen, damit da mehr Empathie und mehr Sensibilität kommt?
Ja, darüber schreibe ich halt auch viel, dass ich über mich selber staune. Wie lang das gedauert hat, bis ich eben sowas begriffen habe wie die Hafermilch oder bis ich begriffen habe, dass weniger Fleisch essen wirklich wichtig ist, für die ganze Welt wichtig ist, weil es direkt mit Klimawandel zu tun hat. Das ist ein komplizierter Lernprozess, ja. Und ich bin genauso verlogen wie wahrscheinlich die Mehrheit, dass ich halt, ja, dann mich um das Essen auf meinem Teller kümmere und dann trotzdem irgendwie ja, fliege oder geflogen bin, jetzt inzwischen ja nicht mehr. Das ist ja auch interessant, dass wir auf so vieles dann verzichten können plötzlich, weil es so wichtig geworden ist oder eben auch so gefährlich geworden ist zu fliegen. Aber das interessiert mich eben, diese komplizierte Erkenntnisprozess, dass wir uns so schwer tun, die Dinge wirklich anzuwenden und wirklich keine SUVs mehr zu fahren, sowas erstaunt mich. Es erstaunt mich wirklich, dass dieselben Leute, die gegen Klimawandel sind und sich vielleicht auch aus dem eigenen Bewusstsein heraus ökologisch ganz gut verhalten und vielleicht auch Vegetarier sind, die sitzen dann aber im SUV. Das finde ich interessant. Ich finde es auch wahnsinnig komisch. Und ich plädiere dann doch auch immer wieder für Toleranz. Also wir sollten dann schon mit Vegetariern sprechen und mit Flexitariern und mit Veganern und mit Paleo-Diät-Leuten sollten wir schon. Wir sollten auch weiter zusammen essen und uns weiter was erzählen. Aber unterm Strich muss man schon sagen, die Veganer haben recht. Auch wenn ich das auch immer noch nicht umsetzen kann, komplett. Sie haben recht.
Aber der koreanische Schweinebauch steht dem im Wege.
Ja, Braten, ja. Der koreanische Schweinebraten. Ja, den liebt meine Familie. Und ab und zu gibt es den dann auch, weil sie ihn so verschlingen und so gerne mögen. Mhm. Und das meine ich eben, ab und zu meine Ausnahme. Und das Schwein, das ist natürlich dann ein Schwein, was ich kaufe, was hoffentlich gut gelebt hat. Aber dazu dogmatisch zu werden, finde ich gefährlich. Denn wir haben im Moment sowieso mit so viel Dogmatismen zu kämpfen, mit so viel Rechthaberei, mit so viel Abgrenzung. Und da immer wieder auch zueinander zu finden und Kompromiss zu finden, finde ich wichtig.
Jan hat am Anfang unseres Gesprächs die große Bandbreite ihres Schaffens aufgezeigt, diese Verschiedenartigkeit. Ich kenne sie auch vor allen Dingen als Opernregisseurin. Zur Cosi fan tutte nach Berlin in der Staatsoper bin ich zweimal gefahren. Ich fand das super.
Oh,
und auch Turandot
yippie.
Als Manga fand ich
ja.
super. Wie schaffen Sie das in diesen Extremen, sich einmal einerseits ganz allein hinzusetzen, Kolumnenbücher zu schreiben, einen Text zu schreiben und dann wieder einen ganzen Opernapparat am Hals zu haben? Oder ein Filmset?
Ja, ich weiß nicht, es ist die Neugier. Es ist wirklich die Neugier. Und auch immer wieder mir etwas zuzumuten, wovor ich vielleicht auch Angst habe. Das mache ich schon gerne, weil die Überwindung von Angst auch Spaß macht. Und das brauche ich schon auch immer. Immer wieder diese Herausforderung. Das Schreiben ist das Ungefährlichste, weil ich da ja ganz alleine in meinem Stübchen sitze und auch oft das Schwierigste, also jeden Tag wieder zu schreiben und mich immer wieder dazu zu bringen, zu schreiben. Aber ich brauche schon diese Abwechslung, dass ich dann halt wieder ein Filmteam habe oder ein Orchester, Sänger, ein Opernhaus, was immer das ist, weil diese Arbeit zusammen, dieses Spielen zusammen schon etwas ganz Besonderes und Wunderbares ist und auch ein großes Privileg ist, miteinander spielen zu können.
Weil dann am Set ja auch miteinander gegessen wird. Sie beschreiben so schön die Beleuchterbrotzeit, die Sie noch aus den frühen Filmen kennen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Das war früher so, als es kein Catering gab. Da haben alle Geld gesammelt im Team, Schauspieler alle. Und das Geld wurde immer den Beleuchtern gegeben. Und die Beleuchter sind dann losgezogen und haben die Brotzeit gekauft. Und haben sich dann auch oft übertroffen, also wirklich tolle Brotzeiten zusammengestellt. Und dann hat man zusammen um 10 Uhr Brotzeit gemacht, zusammen gefrühstückt. Und das war toll, weil es natürlich den Gemeinschaftssinn fördert, wenn man zusammen isst. Und das gibt es leider nicht mehr. Inzwischen gibt es halt überall diese Catering-Busse, wo sich jeder anstellt. Und ja, dann isst man vielleicht noch so an einem Tisch zusammen. Aber man hat es nicht mehr so zusammen am Drehort wie so ein Picknick. Das war früher schon wirklich schön.
Also auch da ist das gemeinsame Essen etwas, was zusammenschweißt. Genauso wie die Paella in Spanien, dass man am Ende toleranter aufeinander zugehen kann.
Ja, und darum müssen wir uns wirklich kümmern. Also dadurch, dass unsere Familien immer kleiner werden und viele ja auch allein leben, müssen wir uns wirklich darum kümmern, dass wir uns treffen und zusammen kochen und essen und erzählen.
Und auch wenn es kein Rezeptbuch ist, es werden unglaublich viele leckere Gerichte bei Ihnen angepriesen. Und zwar mit einer solchen Leidenschaft, dass man sich am liebsten dann doch gleich durch die ganze Welt essen möchte. Von Grünkohl über Kohlrabi bis Onigiri und Grüntee ist einfach alles dabei.
Das war jetzt alles grün.
Ja, denn das Buch ist ja auch grün. Zumindest sind vorne ein paar Erbsen abgebildet, damit man es unter all den Kochbüchern relativ schnell findet, wenn man in der Buchhandlung danach sucht.
Genau, ja. Also Spaß und Freude am Essen zu haben, ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn man dabei noch ein bisschen nachdenkt, umso besser.
Und Spaß und Freude hat man auch beim Lesen dieser Kolumnen. Die Welt auf dem Teller, Inspiration aus der Küche von Doris Dörrie bei Diogenes erschienen. Herzlichen Dank, Doris Dörrie, für dieses wirklich appetitmachende
Dankeschön.
Buch.
Dankeschön. Ich wünschte, ich könnte jetzt die Baumkuchenspitzen aus der holländischen Kakaostube essen.
Ich schwöre, aber Sie stehen hier Sie wirklich Sie. Hier. Es war kein ja, Scherz. Er hat sie wirklich hier eingekauft und mitgebracht, süß. Knisternd.
Gut, bitte essen Sie sie jetzt für mich mit.
Das werden wir machen. Vielen Dank, Frau Dörrie. Viele Grüße nach
Herzlichen
München.
Herzlichen Dank. Tschüss. Danke.
Die All-Time-Favorites.
Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen beim Blick auf eure zahlreichen Einsendungen von den anderen Büchern, die wir heute schon vorgestellt haben, nämlich traurige Bücher, die aus der Sicht einer Frau erzählt werden.
Davon hatten wir noch nicht genug.
Ich bin über eines gestolpert, das uns Gudrun empfohlen hat, nämlich Cassandra von Christa Wolf. Und Gudrun schreibt, sie hatte es 1984 rund um ihr Abitur gelesen, eine Freundin hatte das empfohlen. Und für sie war es damals, sagte sie, erst einmal so abwehrend ein Frauenbuch. Und dann hat sie es aber gelesen und später, sagte sie, hat sie noch eine Patientin gehabt, sie ist nämlich Psychiaterin, die als junge Frau in Dissidentenkreisen in Berlin elektrisiert war vom politischen Gehalt dieses Buches. Ein jahrzehntelanger Belagerungskrieg, der nach und nach die Gesellschaft auch nach innen deformiert, hat diese Patientin und damit auch Gudrun später in diesem Buch gesehen. Mhm. Und ich habe diese Mail gelesen und mich so gleich angesprochen gefühlt, denn ich musste dieses Buch tatsächlich auch lesen rund um das Abitur. Mhm. Das war nicht 84, das war ein bisschen später. Und dachte auch erst, ja, ein Frauenbuch. Christa Wolf in der DDR, eine der bekanntesten Schriftstellerinnen, die eben auch immer für die Rolle, in der sie sich damals bewegt hat, kritisiert wurde. Sie war ein bisschen Dissidentin, aber auch nicht genug, um ausgewiesen zu werden. Also eben nicht Wolf Biermann, aber auch nicht Hermann Kant. Irgendwo dazwischen. Und ich habe tatsächlich noch meine alte Abiturausgabe und die Anmerkung und die Zettel gefunden. Und wir mussten uns damals, das steht hier, meine kleinen Notizen, mit dem Aufstieg des Eumelos beschäftigen. Und das ist tatsächlich der Chef der Leibwache in Troja. Das Ganze spielt ja zur Zeit des Trojanischen Krieges. Cassandra, die Seherin, die die Gabe von Apoll gekriegt hat, dass sie die Zukunft sehen kann und gleichzeitig, weil sie seine Liebe nicht erwiderte, verflucht wurde, dass sie zwar sagen kann, was passiert, aber ihr keiner glauben wird. Und so weiß sie zwar, dass Troja untergehen wird, aber wo sie es sagt, niemand glaubt ihr. Und der Eumelos ist tatsächlich wie die Stasi. Er steigt immer weiter auf. Er bemächtigt sich der ganzen Stadt Troja, wird immer stärker. Man kann also tatsächlich ganz viele Parallelen lesen zur damaligen DDR. Ist auch zensiert worden teilweise. Aber wenn man es heute liest, Cassandra, die Mahnerin, die sagt, was passiert und keiner hört, findet man auch ganz viele aktuelle Bezüge. Also beispielsweise Klimawandel. Man stelle sich vor, jemand weiß, die Welt wird untergehen, sagt die ganze Zeit, es wird kommen und alle machen weiter wie bisher. Essen, Doris Dörrie. Die ganze Zeit kann man erzählen, wir wissen, was wir unserer Umwelt und den Tieren antun. Wir machen trotzdem immer weiter. Dieser Schmerz darüber, der findet sich in ganz vielen Zeichen wieder. Und auch die MeToo-Debatte ist eigentlich schon vorweggenommen, wie sie beschreibt, wie die Männer sie quasi als Kriegsbeute weitergeben. Aber niemand sie tatsächlich als Frau wahrnimmt. Eine ganz starke Stelle, da beschwert sich dann der Kriegsherr, er habe doch so viel Poseidon geopfert, warum ist jetzt trotzdem Sturm? Und sie sagt, naja, Athene hast du nicht geopfert. Also dieser rein männliche Blick auf die Welt, der hier hinterfragt wird. Ein ganz starkes Buch, Christa Wolf, Cassandra, natürlich auch traurig, aber auf jeden Fall lesenswert, gerade auch heute. Vielen Dank, Gudrun, für diesen Tipp und dafür, dass ich es jetzt noch einmal lesen durfte.
Christa Wolf auch als eine Cassandra sozusagen.
So kann man es sehen, ja.
Mit Heiko Neumeier aus Geisach teile ich mein Lieblingsbuch. Es ist so wunderbar. Es sind Die Buddenbrooks von Thomas Mann. Und man denkt so bei Thomas Mann, oha, Tiefschürfen, Komplex, Zauberberg, intellektuell, Dr. Faustus. Aber die Buddenbrooks sind mit so wenigen Worten und manchmal, naja, manchmal mehr Worten, schafft er da eine Welt, diese Nuancen. Ich habe für den Podcast jetzt ein paar Seiten wieder mal lesen wollen fürs Feeling und ich war wieder sofort drin und wollte nicht aufhören, wollte wissen, wie es weitergeht. Ich wusste natürlich, wie es weitergeht. Man weiß oder man ahnt, dass es immer nur bergab geht in diesem Buch, auch ein trauriges Buch. Wie Toni Buddenbrook verheiratet werden soll mit diesem Bendix Grünlich, ein veritables Scheusal. Dabei liebt sie doch Morten, den Sohn des Lotsenkommandeurs in Travemünde, der ja Freiheit und Modernität in ihr Leben trägt. Und dann letztlich steht sie dann doch stramm um der Familie willen, um der Firma willen. Und Thomas Mann beschreibt das so toll, wie er, wenn er Landschaftszimmer beschreibt, seitenlang, dann geht es nicht um die Möbel und nicht um das Mobiliar, sondern es geht um die Seelenlandschaften. Das ist so wunderbar zu lesen. Es ist ein ungeheurer Sog, den dieses Buch auch immer noch 119 Jahre nach seinem Erscheinen immer noch vermag auszulösen. Und ich muss sagen, das Buch verfolgt mich oder ich liebe die Buddenbrooks nach. Ich komme ja aus Lübeck, war auf dem Katharineum, auf der Schule Thomas Manns und auch auf der, wo der arme kleine Hanno gelitten hat unter den gotischen Gewölben. Und nun habe ich auf Schwarz-Geweiß noch gesehen, dass Toni Buddenbrook mit dem Grünlich in Hamburg-Eimsbüttel gelebt hat. Romantisch weltentrückt steht in den Buddenbrooks und ich wohne jetzt auch in Hamburg-Eimsbüttel seit geraumer Zeit.
Ich hoffe, es geht dir da besser als Toni Grünlich, weil dieser Bendix Grünlich ist ja wirklich ein Scheusal. Und wird da aber auch als Hamburger Kaufmann, als Emporkömmling dargestellt. Also mir damals, ich komme aus der Nähe von Lübeck, hat das tatsächlich so eine leichte Abneigung erstmal gegen Hamburg eingeflößt, als ich das als Kind gelesen habe.
Eine Grundskepsis gegenüber diese große Stadt, die nicht mit ganz lauteren Mitteln kämpft. Das Buch war interessanterweise, obwohl ich auf dem Katharineum war, nie Schullektüre bei mir. Wir lasen so Tonio Krüger. Das ist ja ein ähnliches Thema wie das Künstlerische und das Bürgerliche. Künstler und Bürger sich da in einer Spannung befinden. Darum geht es ja im Prinzip auch als ein Teil in den Buddenbrooks. Aber die Figuren, die sind so wunderbar. Auch die Nebenfiguren. Sesemi Weichbrot. Diese Leiterin dieses Mädchenpensionats, die ihre Schützlinge immer mit knallendem Kuss auf die Stirn bei der Hochzeit verabschiedet. Sei glücklich, du gutes Kind. Oder die Geschäftsleute, die beim Dinner, wo es diesen Plättenpudding gibt, nach ein, zwei Gläschen Rotwein ins Platt verfallen. Und ich ertappe mich jetzt nach diesen paar hundert Seiten Lektüre wieder, wie ich anfange, wie die Buddenbrooks zu sprechen. Das putzt ungemein. Kurios. Also wirklich ein ganz großes, auch tiefschürfendes, wunderbares Lesevergnügen. Auch mit diesem Buch von 1901, Literatur-Nobelpreis-Lektüre.
Ja, würdest du denn sagen, es ist Thomas Manns bestes Buch? Denn er war ja schwer getroffen, dass er dafür den Nobelpreis erhielt. Er fand ja sein Zauberberg viel, viel besser.
Ja, das ist natürlich viel philosophischer und viel tiefschürfender. Und das ist natürlich ein Meilenstein der Literatur- und Philosophiegeschichte, der Zauberberg. Damit kann man sich im Feuilleton blicken lassen. Natürlich haben die Buddenbrooks haben auch sozusagen triviale Liebesgeschichte Anteile. Natürlich ist die Liebesgeschichte von Toni und Morten, so schön sie ist, das ist kein Zauberbergmaterial. Wenn man mich also als Kritiker fragen würde, würde ich immer irgendwas vom Zauberberg murmeln. Aber Zauberberg ist nie zu meinem Herzensbuch geworden, sondern die Buddenbrooks sind so reich und so bunt und so kraftvoll. Das ist wirklich ein Buch für ein ganzes Leben, das auch immer wieder in neuen Farben, wenn man es immer wieder neu liest, immer wieder neu schillert und leuchtet.
Also Heiko, vielen Dank für diesen Tipp. Du merkst, du hast damit absolut ins Schwarze getroffen mit deinem Herzensbuch. Aber wir sind natürlich auch weiter gespannt auf eure Herzensbücher, über die ihr genauso schwärmen könnt, wie Daniel es gerade getan habt. Oder wo ihr vielleicht auch einfach nur sagt, die haben mich in einem bestimmten Punkt in meinem Leben unglaublich beeinflusst. Oder ich lese sie einfach gern immer wieder. Schickt uns diese Tipps an eatreadsleep@ndr.de. Und selbst wenn wir sie noch nicht kennen, dann lernen wir sie gerne kennen. Ich bin gerade dabei, ein großartiges Buch aus Japan zu lesen. Das stelle ich dann beim nächsten Mal vor. Vielen Dank schon mal dafür vorweg. Also wir freuen uns auf die Tipps. Bekannte oder vielleicht auch noch nicht so bekannte Bücher, Geheimtipps, schickt sie uns per Mail und dann stellen wir sie hier vielleicht auch vor.
Für mich gibt es mit diesem Podcast immer zwei Herausforderungen. Einmal das Kochen, das ist, glaube ich, diesmal so ganz gut gelungen. Jedenfalls ist der Teller mittlerweile leer.
Der Kaffee ist noch halb voll, da können wir vielleicht noch dran arbeiten.
Da ist noch Luft nach oben, beziehungsweise da ist noch Luft in der Tasse. Und jetzt kommen wir zur zweiten, für mich wirklich sehr großen Herausforderung.
Das Quiz.
Drei Fragen stellen wir immer aus den unterschiedlichsten Kategorien. Und vorweg, es geht gar nicht darum, dass man immer die Antworten kennt. Also es geht hier nicht darum, zu beweisen, wer von uns der Schlauere, sondern es geht einfach auch darum, ein paar kleine Fun Facts, ein paar interessante Informationen aus der Literaturgeschichte aufzugreifen.
Das sagst du jetzt schon, um mich im Vorfeld zu trösten. Das ist ja total nett. Aber dass diese diebische Freude schon in deinem Gesichtsausdruck zeigt ja, was für, dass du dir irgendwelche gemeinen Fragen wieder ausgedacht hast.
Überhaupt nicht, denn es sollen ja alle zu Hause auch mitraten können. Und übrigens, wenn ihr auch Fragen habt, schickt sie uns doch gerne.
Sehr gern.
Dann können wir vielleicht auch eine davon verwenden. Wir müssen dann nur klären, wer die Mails liest.
Genau.
Ich habe eine Kategorie, die ich in den letzten Wochen so ein bisschen etabliert habe, so ein bisschen als eine neue Kategorie reingebaut habe, nämlich Nobelpreisträger und Norddeutschland. Um mal zu gucken, Daniel verzieht schon das Gesicht und das, obwohl er aus der Stadt eines Nobelpreisträgers in Norddeutschland kommt.
Sozusagen zweier Nobelpreisträger.
Zweier sogar, ja. Genau. So, es geht auch tatsächlich um einen dieser beiden, das kann ich vielleicht schon mal verraten, aber um den anderen. In welcher niedersächsischen Kleinstadt arbeitete Günter Grass nach dem Krieg in einem Bergwerk? Ich sehe einen.
Das ist aber, nee, da habe ich wirklich keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Toll, aber ich weiß leider nicht die Antwort.
Die Antwort lautet Saarstedt bei Hannover. Dort hat er 1947 in einem Kalibergwerk gearbeitet und hat das dann tatsächlich auch in seinem Roman Hundejahre verarbeitet, im dritten Teil der Danziger Trilogie. Da taucht Saarstedt, 20.000 Einwohner ungefähr, gleich mehrfach auf. Und er ist dann in den 60er Jahren, 62, extra nochmal in dieses Bergwerk gefahren, ist dann eingefahren, hat sich das alles angeschaut, damit es dann so realistisch wie möglich in Hundejahre tatsächlich auch wiedergeben kann.
Ja, Gruppe 47 unter Tage sozusagen.
Sozusagen, ja.
Ich habe ein Buch in einem Satz. Einbeiniger Captain startet Segeltörn-Safari.
Einbeiniger Captain startet Segeltörn-Safari. Mir würde jetzt erst Moby Dick einfallen.
Ja, das ist auch der richtige Einfall.
Ah, wunderbar. Also genau. Die Jagd nach dem weißen Wal.
Nach dem weißen Wal.
So, meine nächste Frage. Der erste Satz eines Buches. Nun, Fürst, hat die Familie Bonaparte auch Genua und Lucca in Besitz genommen? Ist es Georg Büchner, Dantons Tod? Ist es Lev Tolstoi, Krieg und Frieden? Oder ist es vielleicht als drittes Italo Svevo, Zeno Cosini?
Also Bonaparte und Krieg und Frieden, das scheint mir eine Spur zu sein. Also ich würde auf Tolstoi tippen.
Das ist die absolut richtige Antwort. Denn tatsächlich ist der Krieg, um den es in Krieg und Frieden geht, der Krieg von Napoleon Bonaparte gegen Russland, der Marsch auf Moskau, ja, der dort im Hintergrund die ganze Zeit mitschwelt. Und diese 1000 Seiten beginnen mit diesem Satz. Da ist er noch weit entfernt in Genua und Lucca, also Moskau ist noch nicht in greifbarer Nähe.
Wie viel, Jan, muss man für eine Erstausgabe der Buddenbrooks von 1901 bezahlen? 600, 6.000 oder 60.000 Euro?
Ich würde sagen 60.000, sonst hättest du heute eine Erstausgabe mitgebracht.
Es sind tatsächlich 6.000. Also eine Internetrecherche hat bei mir jetzt ergeben 6.000 Euro, immerhin. Ich hätte auch gedacht, es wäre mehr. Ich hätte gedacht, es wäre eine Wohnung in Eimsbüttel, in dem weltentrückten, entlegenen Stadtteil. Aber es sind dann doch nur 6.000 Euro für zwei Bände Buddenbrooks von 1901. Hast du viele Erstausgaben, ja, bei dir?
Ich habe tatsächlich eine ganze Menge Erstausgaben. Nicht für 6.000 Euro, aber ich mache das ganz gerne, dass ich in Archiven, in Antiquariaten gucke, ob ich welche finde und dann kaufe ich sie auch ganz gerne doch. Eine Frage habe ich noch, vielleicht auch ein Fun Fact, könnte man sagen. Und zwar geht es um eines der größten Werke vielleicht der Theaterliteratur, Romeo und Julia. Mhm. Als dieses Werk von William Shakespeare ins Deutsche übersetzt wurde, von Christoph Martin Wieland, die erste große deutsche Übersetzung, da hieß es nicht Romeo und Julia, sondern wie hieß es stattdessen?
Ich müsste raten, was bei so einer Frage schwierig ist.
Es liegt eigentlich auf der Hand, wenn man das englische Original kennt.
Es liegt auf der Hand, wenn man das englische Original kennt?
Daniel schaut sehr entgeistert. Auf Englisch heißt es ja Romeo and Juliet.
Ja.
Und Wieland hat es dann tatsächlich übersetzt mit Romeo und Juliette oder Romeo und Juliette. Das heißt, Wieland, wirklich die erste große einflussreiche Übersetzung, die bis August Wilhelm Schlegel, der Hannoveraner, das dann 30 Jahre später neu übersetzte, auf allen deutschen Spielplänen stand in der damaligen Zeit, war nicht Romeo und Julia, sondern Romeo und Juliette. So hätte also fast das größte Liebespaar, vielleicht könnte man sagen, der Literaturgeschichte, mit einem ganz anderen Namen in die Geschichte eingehen können.
Ich habe noch einmal ein Buch in einem Satz. Suche nach altem Becher endet mit neuem Bibelstammbaum. Es ist ein relativ neues Buch, also eines aus dem Ende des vergangenen Jahrhunderts.
Aus dem Ende des vergangenen Jahrhunderts?
Eher Unterhaltungsliteratur.
Es ist der Da Vinci Code von Dan Brown.
Genau, auf Deutsch Sakrileg. In der deutschen Übersetzung heißt es ja Sakrileg. Richtig. Genau, richtig, ja. Die Suche nach dem Heiligen Gral und am Schluss, man will es ja fast nicht verraten, aber dann kommt eine unglaubliche Wendung, die Jesus in einem Familienverhältnis zeigt oder nennt, das uns bislang verborgen war.
Ich bin tatsächlich durch das Ende des vergangenen Jahrhunderts rausgekommen. Für mich ist das immer noch 1890. Also. Ich bin gar nicht drauf gekommen, dass das dann ja in den 1990er Jahren war, dass wir schon genau. So alt sind, dass es das vergangene Jahrhundert
ist. Das ist vergangene Jahrhundert. So alt sind wir schon. Sakrileg. Ich kann mich erinnern, dass ich das in einem Rutsch wirklich durchgelesen habe mit Begeisterung, war dann ein bisschen empört und ein bisschen beleidigt, als ich gemerkt habe, dass alle seine Bücher demselben Muster unterliegen. Das heißt, der Bösewicht, der eigentliche Bösewicht wurde dann auf Seite so und so genannt und das ist in jedem Buch so und ich fand das irgendwie, das fand ich ein bisschen, da fühlte ich mich als Leser gar nicht mehr so richtig ernst genommen.
Ja, weil es irgendwann nicht mehr funktioniert. Ich erinnere mich auch bei Sakrileg, war ich wirklich verblüfft, als diese Wendung kam, wer tatsächlich dahinter steckte, wer der Bösewicht war. Ja. Und weil ich das aber wusste, bin ich in den anderen Romanen immer davon ausgegangen, die möglichst unwahrscheinliche Lösung ist es dann. Und so war es jedes Mal. Also wahrscheinlich darf man nicht zu viele Dan Brown-Bücher hintereinander lesen, aber ich erinnere mich auch, Sakrileg habe ich auch in einem Rutsch durchgelesen und ich weiß auch, dass meine Tante mich anrief und sagte, Jan, ich habe das nachgeprüft, das stimmt alles, was da drin steht.
Mir geht es gerade, diese Wirkmacht dieses Buches nach Dan Browns Da Vinci Code, nach Sakrileg, denken viele Menschen, Maria Magdalena und Jesus, da ging doch was. Und das ist schon bemerkenswert.
Als Gegengift empfehle ich das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco. Da greift er nämlich alle diese Verschwörungstheorien auf, begibt sich richtig tief in sie hinein, um das dann am Ende in einer wunderbaren Wendung dahin zu drehen, dass man merkt, warum wir die Verschwörungstheorien brauchen, dass aber ganz oft eben nichts anderes dahinter ist, als der menschliche Wunsch, Dinge zu begreifen, die so nicht sind. Also als Gegengift gegen alle Verschwörungstheorien dieser Welt, das Foucault'sche Pendel, ein unglaublich starkes, etwas kompliziertes Buch, aber eines, wo man viel schlauer und auch viel realistischer wieder rausgeht.
Also erst Dan Brown und dann Umberto Eco.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Das war das Stichwort. Das sind die Lose mit den Top 20 aus der aktuellen Bestsellerliste. Und ich würde sagen, Jan, du darfst ziehen.
Die große Verantwortung. Wie viele Seiten werden es? Ich habe ja geschaut, es gibt tatsächlich einige spannende Neueinsteiger, auf die ich mich freuen würde.
Ja.
Sally Rooney beispielsweise. Ah, ich habe es befürchtet. Lisa Eckhart, Oh Mama.
Oh Mama, das Skandalbuch, obwohl das ging gar nicht so sehr um das Buch, sondern um die Kabaretttätigkeit der Dame Lisa Eckhart, die ja vom Haberfront Literaturfestival ausgeladen wurde und dann wieder eingeladen werden sollte und dann nicht mehr wollte. Ein veritabler Literaturskandal in Hamburg dieses Spätsommers, dieses Frühherbstes. Und jetzt geht es um dieses Romandebüt Oh Mama von Lisa Eckhart.
Ich bin gespannt. Ich habe bis jetzt tatsächlich auch nur den Skandal drumherum mitbekommen. Habe sie nur als Kabarettistin gesehen. Als Autorin kenne ich sie noch überhaupt nicht. Also mal schauen, was wir hinterher sagen.
Wir freuen uns auf eure Fragen, auf eure Anregungen und auch die Kritik, auf eure All-Time-Favorites. Schreibt uns an eatreadsleep@ndr.de.
Und auf unserer Internetseite ndr.de/eatreadsleep, da könnt ihr alle Bücher, über die wir gesprochen haben, noch einmal euch in Ruhe anschauen in einer Bildergalerie. Da könnt ihr auch Daniels Rezept für den Plättenpudding aus den Buddenbrooks noch einmal euch anschauen und selber nachkochen.
Und ihr seht dann auch den Plättenpudding, bevor Jan ihn wirklich bis zum letzten Krümel verputzt hat. Ich bin wirklich ganz stolz, dass du dieses doch sehr große Stück aufessen konntest. Also es scheint ja doch geglückt zu sein.
Viel Freude beim Lesen, beim Essen und beim Reinhören. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.